NDR Info. Echo des Tages.
Eine Ära geht zu Ende. 10 Jahre war Guido Westerwelle das Gesicht der FDP. Heute feiert er auf dem Parteitag in Rostock seinen Abschied vom Amt des Parteivorsitzenden. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Die weiteren Themen dieser Sendung: Die EU-Kommission droht Dänemark mit einer Klage wegen der geplanten Wiedereinführung der Grenzkontrollen. Die Taliban bekennen sich zum Doppelanschlag in Pakistan. Und das soziale Netzwerk Facebook blamiert sich mit einer gescheiterten Schmutzkampagne gegen den Rivalen Google. Am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Hagen. Stabwechsel bei der FDP. Auf dem Parteitag in Rostock verabschiedete sich heute der bisherige Parteivorsitzende Westerwelle. Am Abend stand die Wahl seines Nachfolgers Rösler an. Dorothee Gerwald beobachtet für uns den Parteitag der FDP in Rostock. Das Wahlergebnis wurde soeben bekannt gegeben. Frau Gerwald, war es ein überwältigendes Ergebnis für Rösler oder eher ein Achtungserfolg?
Es war ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Er hat 95,08% aller abgegebenen Stimmen bekommen. Und das ist ein Ergebnis, das selbst sein Vorgänger Westerwelle in den 10 Jahren seiner Amtszeit nur einmal erreicht hat. Rösler kann also starten mit einem ordentlichen Vertrauensvorschuss. Und das wurde auch schon vor seiner Wahl deutlich, als Rösler in einer ganz kleinen Vorstellungsrede Folgendes sagte und dafür heftig umjubelt wurde.
Ich verspreche Ihnen. Ab jetzt, ab heute, geht der Wiederaufstieg der Freien Demokraten endlich los.
Da ist die gesamte Erleichterung herausgebrochen aus den Delegierten. Da sprangen schon einige auf und applaudierten stehend. Also Rösler hat einen ganz ordentlichen Start. Und jetzt folgt anschließend noch die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder. Zunächst der 3 stellvertretenden Parteivorsitzenden. Auf Vorschlag von Rösler sollen das sein auf Platz 1 Birgit Homburger, die frühere Vorsitzende der Bundestagsfraktion, und danach Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und aus den neuen Bundesländern aus Sachsen Holger Zastrow. Gegenkandidaturen werden nicht erwartet. Die Delegierten haben schon im Vorfeld signalisiert, dass sie das Personaltableau des neuen Vorsitzenden akzeptieren. Dazu gehört auch, dass Westerwelle Bundesaußenminister bleibt. Bereits vor seiner Wahl zum Parteichef hatte Rösler seinem Vorgänger gedankt und klargemacht, dass er von der Partei ein Ende der Personaldebatten erwartet.
Das eigentliche Geschenk, was wir dir schuldig sind, ist der Respekt vor deinen Leistungen, vor deiner Person und vor deinem Amt als Bundesaußenminister. Vielen Dank.
Westerwelle selbst sagte, er verabschiede sich vom Parteivorsitz ohne Zorn oder Groll, aber durchaus mit Wehmut und Melancholie. Doch für ihn sei klar:
Dieses ist ein Parteitag des Umbruchs in der FDP. Und es wird ein Parteitag des Aufbruchs für die Liberalen. Auch weil wir so gute Spitzenleute haben, die jetzt die Verantwortung übernehmen, mit Philipp Rösler an der Spitze, den wir unterstützen und den ich auch persönlich unterstützen werde. Ich werde meinem Nachfolger nicht ins Lenkrad greifen, liebe Parteifreunde und Parteifreunde.
Und er sagte auch, er selbst habe Fehler gemacht, aber er hat sie nicht konkret benannt.
Ich entschuldige mich auch für jeden Fehler. Aber bitte erlauben Sie mir, dass ich auch mit Selbstbewusstsein hinzufüge, die letzten 10 Jahre, sie waren unterm Strich durchaus positiv in der Bilanz. Wir haben mehr richtig als falsch gemacht, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Und zuletzt verabschiedete er sich mit jenem Satz, mit dem er sich einst ins Amt gekämpft hatte. Dieses Mal allerdings mit einem Schuss Selbstironie und mit einem kleinen Zusatz am Schluss.
Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Und das bin ich, jetzt nicht mehr. Vielen Dank.
Versöhnliche Töne, fast 7 Minuten stehender Applaus für Westerwelle. Das von vielen erwartete Scherbengericht blieb aus. Selbst ausgewiesene Kritiker hielten sich zurück. Wolfgang Kubicki zum Beispiel, Fraktionschef der FDP in Schleswig-Holstein.
Die FDP hat momentan ein Markenproblem. Und dieses Markenproblem heißt nicht Guido Westerwelle, so sehr sich manche auch dahinter verstecken wollen. Dieses Markenproblem heißt mangelnde Durchsetzungsfähigkeit. Mangelnde Durchsetzungsfähigkeit.
Und zwar innerhalb der Koalition mit CDU und CSU. Eine Analyse, die viele Delegierte teilten.
Soweit Dorothee Gerwald vom FDP-Parteitag in Rostock. Westerwelle geht, Rösler kommt. Ist das jetzt der ersehnte Neuaufbruch der FDP? Hören Sie dazu unseren Kommentar von Peter Mücke.
Der Aufstand ist abgeblasen. Statt einer großen Abrechnung mit der Ära Westerwelle gab es in Rostock die große Harmonie. Am Ende hatte man sogar den Eindruck, die Delegierten würden am liebsten Guido Westerwelle als ihren Vorsitzenden behalten. So berauscht und gerührt waren sie über seine letzte Rede als Parteichef. Eine Mischung aus Wehmut, Demut, Pathos und gewohnter Großspurigkeit à la Westerwelle. Mit anschließender Lobhudelei der Delegierten. Rostock ist die liberale Selbstbeschwörung und der große Selbstbetrug. Denn passiert ist bislang kaum etwas. Nach einem Jahr permanenter Personalquerelen und inhaltlichem Stillstand haben diejenigen, die die FDP in diese desolate Lage gebracht haben, einmal die Plätze durchgetauscht. Selbst die gescheiterte Birgit Homburger, der unbeliebte Guido Westerwelle und der ungeschickte Rainer Brüderle dürfen weiter mitmischen. Zum Neuanfang fehlt den Liberalen der Mut. Statt einen radikalen Schnitt zu machen, hat es der neue Parteichef Rösler auf die sanfte Art versucht. Seine Art. Er hat wochenlang verhandelt, gedroht, taktiert und ist dann doch davor zurückgeschreckt, reinen Tisch zu machen. Jetzt muss er weiter mit den Altlasten leben. Auch deshalb, weil die liberale Boygroup Rösler-Lindner-Bahr sich nicht traut, ihren Ziehvater Westerwelle auch aus dem Amt des Außenministers zu drängen. Solange aber der selbstgefällige Westerwelle als Deutschlands Chefdiplomat um die Welt reist, wird sich die FDP schwer tun, aus dem Tal der Umfragetränen herauszukommen. Westerwelle steht für alles, was die Partei in den Abgrund gerissen hat. Gebrochene Wahlversprechen, dreiste Klientelpolitik, inhaltsleere Arroganz. Die Wähler werden sich daran erinnern, nicht nur bei den kommenden Landtagswahlen, sondern wohl auch bei der nächsten Bundestagswahl in gut 2 Jahren. Auch von dem großen inhaltlichen Neuanfang ist in Rostock wenig zu spüren. Mal wieder eine Offensive in der Bildungspolitik, ein bisschen Euro-Stabilität und längere Laufzeiten für Atomkraftwerke. Dazu immer wieder die Litanei Markt vor Staat und der Slogan Leistung muss sich lohnen. Mehr hat die FDP nicht anzubieten. Die Antwort darauf, was der vielbeschworene mitfühlende Liberalismus bedeuten soll, sind Rösler und Lindner auch diesmal schuldig geblieben. So beginnt in Rostock wohl nicht der Wiederaufstieg der FDP, den sich Rösler heute gewünscht hat, sondern die Fortsetzung eines langen Leidenswegs.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das war ein Kommentar von Peter Mücke. Wir bleiben noch ein bisschen bei der FDP. Erst seit gestern ist Philipp Rösler der deutsche Wirtschaftsminister und schon kann er eine erfreuliche Botschaft überbringen. Die deutsche Wirtschaft wächst im Rekordtempo. Diese Erkenntnis ist zwar nicht ganz überraschend, aber doch immer wieder schön. Anja Günther berichtet.
Es ist ein Auftakt nach Maß für den neuen Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler. Die deutsche Konjunktur läuft auf Hochtouren. So hätten es selbst die größten Optimisten nicht erwartet. Im ersten Quartal dieses Jahres stieg das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Schlussquartal 2010 um 1,5%. Derart kräftige Veränderungen in solch kurzer Zeit gibt es nur selten. In einer Pressemitteilung Röslers heißt es, Deutschland sei ein kraftvoller Einstieg in das Jahr 2011 gelungen. Vor dem Mikrofon wollte sich Rösler zunächst nicht äußern. Ministeriumssprecherin Beatrix Brotkorb formulierte es so.
Wir haben gerade das erste Quartal bekommen. Das ist sehr, sehr, sehr erfreulich ausgefallen. Das hat Ihnen Bundeswirtschaftsminister Dr. Rösler mitgeteilt. Aber es wäre jetzt zu früh, schon eine neue Prognose fürs ganze Jahr abzugeben. Wir haben da unseren Tonus. Die Frühjahrsprojektion ist gerade erfolgt. Das nächste tonusgemäße Abstimmen der Bundesregierung wird im Rahmen der Herbstprojektion erfolgen.
Die Bundesregierung hatte für das erste Quartal mit einem Konjunkturplus von 0,8 Prozentpunkten gerechnet. Nun aber scheint die Wirtschaftskrise Schnee von gestern zu sein. Das Vorkrisenniveau von Anfang 2008 ist bereits übertroffen. Rainer Brüderle, seit gestern Ex-Bundeswirtschaftsminister, freute sich auf dem FDP-Parteitag in Rostock sichtlich.
Wir haben den kräftigsten Aufschwung aller westlichen Industriestaaten. Wir werden der Welt bewundert. Ein Wunder war es nicht. Es war der Fleiß der Menschen.
Brüderle versäumte es nicht, die schwarz-gelbe Bundesregierung und damit auch ein bisschen sich selbst in Sachen Wirtschaftskompetenz zu loben. Union und FDP hätten entscheidend mitgeholfen, dass Deutschland wirtschaftlich gesehen so erfolgreich ist. Die Experten vom Statistischen Bundesamt nennen als Wachstumstreiber die deutlich gestiegene Inlandsnachfrage. Die Verbraucher konsumieren wieder mehr, die Industrie und die Baubranche haben mehr Aufträge, was wiederum zu mehr Investitionen führt. Finanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, freute sich auch, warnte aber vor Übermut.
Dass wir im Augenblick eine relativ günstige Entwicklung haben, ist ganz unstreitig. Wer ein bisschen vernünftig ist, freut sich über die günstige Entwicklung, das tue ich. Und zweitens macht er auch Vorsorge, dass die Entwicklung auch ein wenig mal wieder ein bisschen schwieriger werden könnte.
Volkswirte erwarten, dass die deutsche Wirtschaft auch in den kommenden Jahren kräftiger wächst als die Wirtschaft im Rest des Euroraums. Für die gesamte Eurozone erwartet die EU-Kommission für 2011 ein Plus von 1,6%. Einen besonders kräftigen Aufschwung verzeichnen derzeit exportorientierte Nationen wie Finnland und Estland. Als nicht konkurrenzfähig gelten bekanntlich das hochverschuldete Griechenland und Portugal.
Schon gestern hatte der dänische Integrationsminister in Brüssel beim Treffen der EU-Innenminister keinen leichten Stand. Er musste erklären, warum Dänemark wieder Grenzkontrollen einführen will. Dies verstößt nach dem Urteil vieler EU-Staaten gegen den Geist und die Bestimmungen des Schengen-Abkommens, das eine mehr oder weniger unbegrenzte Reisefreiheit in Europa vorsieht. Jetzt droht auch die EU-Kommission mit einer Klage. Christoph Prössl berichtet aus Brüssel.
In einem offenen Brief an die dänische Regierung wird Kommissionspräsident Barroso deutlich, er müsse daran erinnern, dass er alle Maßnahmen ergreife, damit die Gesetze eingehalten würden. Damit droht Barroso den Dänen ein Vertragsverletzungsverfahren an, sollten sie nicht zurückrudern bei der Einführung der Grenzkontrollen. In dem Schreiben heißt es auch, der juristische Dienst der Kommission habe festgestellt, dass die geplanten Kontrollen gegen das Schengen-Abkommen verstießen. Am Morgen hatte Barroso noch mit dem dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen telefoniert, offenbar ohne Ergebnis. Dänemark ist der Ansicht, im Recht zu sein. Die Regierung hat angekündigt, den Waren- und Personenverkehr zu kontrollieren. Nach dem Schengen-Abkommen ist das aber nur kurzzeitig und bei einer Bedrohungslage zulässig. Die EU-Innenminister hatten gestern über eine Ausweitung des Schengen-Abkommens diskutiert. Die Regeln, wann Grenzkontrollen möglich sind, sollen klarer gefasst werden.
Vor knapp zwei Wochen wurde der Chef des Terrornetzwerks Al-Qaida, Osama bin Laden, von amerikanischen Soldaten getötet. Heute kam offenbar die Rache. Bei einem Doppelanschlag im Nordwesten Pakistans kamen mindestens 80 Menschen ums Leben. Kurz darauf bekannten sich die radikal-islamistischen Taliban zu der Tat. Kai Küstner berichtet.
Es ist der verheerendste Anschlag in Pakistan seit vielen Monaten. Aber war er wirklich ein Akt der Vergeltung für den Tod Osama bin Ladens? Genau diese Botschaft versuchen die Extremisten der Welt zu verkaufen. Der Angriff, so heißt es in einer Stellungnahme der pakistanischen Taliban wörtlich, sei ausgeführt worden, um Rache für das Märtyrertum von Osama bin Laden zu üben. Der Sicherheitsexperte und Ex-General Talat Massoud hat Zweifel. Die Militanten sind sehr clever geworden, was Propaganda angeht. Auch das halten sie für ein wichtiges Element in ihrem Kampf gegen den Staat. Also sagen sie jetzt, wir haben in großem Stil Rache geübt nach dem Tod Osama bin Ladens. Obwohl ich glaube, dass dieser Angriff auch schon vorher geplant gewesen sein könnte. Wir haben ja ständig diese Art von Anschlägen, also muss das nicht unbedingt mit bin Laden im Zusammenhang stehen. Tatsächlich bekämpfen die pakistanischen Sicherheitskräfte an der Grenze zu Afghanistan zumindest Teile der Taliban erbittert. Die Extremisten wiederum rächen sich seit Jahren mit Selbstmordanschlägen, um Armee und Bevölkerung zu verunsichern. Insofern ein Racheakt wohl durchaus, nur nicht zwingend für bin Laden. Natürlich aber ist dadurch, dass die Taliban einen direkten Zusammenhang zum Tod von Al-Qaidas Nummer 1 herstellen, maximale Aufmerksamkeit gesichert. Verzweifelt versuchten Helfer den ganzen Morgen über, die bei dem Doppelanschlag Verwundeten zu versorgen. Krankenwagen waren im Dauereinsatz. Polizeiangaben zufolge waren es zwei Selbstmordattentäter, die sich kurz nacheinander in die Luft sprengten. Es passierte um 6 Uhr heute Morgen. Ich befand mich gerade hier an der Kreuzung, dann gab es diese gewaltige Explosion. Und etwa 8 Minuten später noch eine. So beschreibt es dieser Augenzeuge. Vermutlich war die Zahl der Opfer auch deshalb so hoch, weil nach der ersten Detonation viele Menschen zu Hilfe eilten und sich so dicht an der Stelle des zweiten Anschlags aufhielten. Wieder einmal sind es pakistanische Sicherheitskräfte, die ins Visier der Militanten gerieten. Schauplatz des Attentats war ein Trainingszentrum der paramilitärischen Grenzpolizei, wo genau diejenigen ausgebildet werden, die in den Stammesgebieten gegen die Extremisten eingesetzt werden. Ich habe noch meine Kameraden am Tor verabschiedet und bin dann zurück in mein Zimmer gegangen. Dann gab es diese Explosion. Wir sind sofort nach draußen gelaufen, um uns um die Toten und Verletzten zu kümmern. Wir haben sie ins Krankenhaus gebracht und Blut für sie gespendet. Viele Pakistanis hatten in den letzten Tagen Befürchtungen geäußert, die Sicherheitslage in ihrem Land werde sich nun verschlechtern. Eben weil die Militanten unter Beweis zu stellen suchten, dass sie nach dem Tod bin Ladens weiter handlungsfähig seien. Vor 11 Tagen hatten US-Spezialkräfte den meistgesuchten Terroristen der Welt aufgespürt und getötet. Ebenfalls im Nordwesten Pakistans, aber ein paar Autostunden vom Anschlagsort entfernt, in einer Garnisonsstadt. Dass er sich dort jahrelang unbehelligt verstecken konnte, setzt Pakistans Armee unter Druck wie nie zuvor, meint der Buchautor Zahid Hussain. Zum ersten Mal haben die Militärs es mit einer Verurteilung durch die Öffentlichkeit zu tun, wie sie mit dem Fall Bin Laden umgegangen sind. Es gibt den Vorwurf, dass sie die Sicherheit des Landes nicht gewährleisten konnten, dass sie Osama Bin Laden nicht ergreifen konnten. Die Armee ist unter Beschuss. Die Extremisten bomben weiter. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung hat gelitten. Das Misstrauen der USA dagegen ist gewachsen. Die Menschen in Pakistan, aber auch deren Regierung und deren Armee haben es schwer derzeit.
In den vergangenen Tagen hatte es so ausgesehen, als ob sich die Lage in Syrien zumindest etwas entspannen würde. Die Gegner von Präsident Assad hatten zwar erneut zu Kundgebungen nach dem traditionellen Freitagsgebet aufgerufen, doch die Regierung hatte die Armee zur Zurückhaltung aufgefordert. Ob diese Anweisungen befolgt wurden, kann aber nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden. Ulrich Leithold berichtet.
Doch wieder Schüsse in Syrien. Demonstranten melden aus Dara im Süden des Landes, Sicherheitskräfte hätten zumindest zur Warnung über die Köpfe der Menge gefeuert. In Homs, der drittgrößten Stadt des Landes, soll es einen Toten gegeben haben. Zuvor hatte ein Oppositionsvertreter berichtet, Präsident Assad habe seine Truppen angewiesen, nicht mehr auf Demonstranten zu schießen. Das habe ihm die Beraterin des Präsidenten am Telefon versichert. Verstöße würden geahndet. Die Protestbewegung hat auch heute trotz starker Präsenz von Armee, Polizei und Geheimdiensten nicht auf ihre Freitagsdemonstrationen nach dem Gang zur Moschee verzichtet. Nicht nur aus Dara, wo vor 8 Wochen der Aufstand gegen Assad seinen Ausgang nahm, auch im Kurdengebiet nahe der türkischen Grenze und in Teilen von Damaskus gingen die Menschen auf die Straße. Auch in Hama waren es Tausende. Dort hatte der Vater des jetzigen Präsidenten vor fast 30 Jahren den Protest von Moslembrüdern zusammenschießen lassen. Bis zu 30.000 Menschen kamen ums Leben. Die UNO-Organisation für Menschenrechte schätzt die Toten der Aufstände während der letzten 2 Monate auf 750 bis 850. Man kenne Berichte über den Einsatz von Panzern und Scharfschützen gegen Zivilisten. Die syrische Regierung spreche von getöteten Soldaten und Polizisten. Die UNO würde sich gern selbst ein Bild von der Lage machen, hat jedoch bislang kein grünes Licht aus Damaskus. Auch Journalisten werden nach wie vor nicht ins Land gelassen, weshalb der Wahrheitsgehalt aller Angaben nicht überprüft werden kann. Über die syrisch-libanesische Grenze kamen erneut Familien, die der Gewalt in ihren Heimatorten aus dem Weg gehen wollen. Im Nordlibanon waren es nach Angaben eines Bürgermeisters rund 50 Familien, die mit reichlich Gepäck am frühen Morgen die Grenze passierten. Angst vor Auseinandersetzungen bei Protesten nach den Freitagsgebeten sei ihr Fluchtgrund. Wie bei diesem Syrer, der wie die meisten seinen Namen nicht nennen will. Ich bin hier wegen der Lage in meinem Heimatort Tel Kalach und der staatlichen Gewalt. Es ist gefährlich dort. Wir haben noch Kontakt mit unseren Familien. Die Leute haben Angst vor einem Massaker. Der Geheimdienst verfolgt uns, die haben unsere Namen. Wir hatten Angst, verhaftet zu werden. Freitags versuchen viele Syrer nahe der Grenze, ihre Familien zumindest zeitweise im Nachbarland in Sicherheit zu bringen. Dort lässt man sie gewähren, trifft aber keine besonderen Vorkehrungen für die Flüchtlinge, die sich meist bei Verwandten einquartieren. Allerdings sorgen sich Libanesen, die Gewalt könne zu ihnen überspringen. Denn der Libanon ist mit seiner etwa gleich starken Bevölkerung aus Schiiten, Sunniten und Christen gespalten in Gegner und Befürworter des Assad-Regimes. Die Angst vor einem neuen Bürgerkrieg ist immer unterschwellig präsent. Und auch im Libanon schutzsuchende Syrer hoffen, dass es dazu bei ihnen nicht kommt. Wir hoffen, wir können zurück nach Syrien, wenn das Regime Assad gestürzt ist.
Ulrich Leithold berichtete über die Lage in Syrien. Mit einer Trauerfeier gedachten heute die Spanier der Opfer des Erdbebens in Lorca. In der Stadt im Südosten Spaniens waren vor 2 Tagen 9 Menschen ums Leben gekommen. Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Der Erzbischof von Cartagena zelebrierte die einstündige Messe, mit der die Menschen in Lorca von den Todesopfern des Erdbebens Abschied nahmen. Zu dem Gottesdienst, der um 11:30 Uhr begann, waren auch der spanische Ministerpräsident Zapatero, Kronprinz Felipe und dessen Gattin Letizia gekommen. Im Laufe der Messe wurde ein Beileidsschreiben von Papst Benedikt XVI. An die Hinterbliebenen der Toten verlesen. Der Papst sprach darin auch den Verletzten und materiell Betroffenen Mut zu. Besonders bewegt sind Lorca und ganz Spanien von der Geschichte einer 30-jährigen Frau, die bei dem Erdbeben getötet wurde. Sie war mit ihrer dreijährigen Tochter und ihrem einjährigen Sohn unterwegs gewesen, als sich die Erdstöße ereigneten. Alle drei wurden unter herabfallenden Trümmern begraben. Die Mutter hatte ihre Kinder jedoch schützend unter sich gezogen. Während für die Frau jede Hilfe zu spät kam, überlebten die Kinder leicht verletzt. An der öffentlichen Andacht heute Mittag nahmen die Familien von 4 der insgesamt 9 Todesopfer teil. Die anderen Familien hatten sich entschieden, ihre Toten in aller Stille zu beerdigen.
Es war einer dieser Lebensmittelskandale, die das Vertrauen der Verbraucher in die deutsche Fleischindustrie nachhaltig erschüttert haben. Vor 4 Jahren wurde aufgedeckt, dass eine schwäbische Fleisch- und Wurstfabrik jahrelang Fleischabfälle an einen Berliner Dönerhersteller geliefert hat. Ein aufmerksamer Lastwagenfahrer hatte das Gammelfleisch entdeckt. Heute begann der Prozess in Augsburg. Judith Zacher berichtet.
Regungslos, aber sichtlich angespannt hat der Hauptangeklagte im sogenannten Ekelfleischskandal heute die Verlesung der Anklage verfolgt. Gut eine Stunde hat das gedauert. Dann kam die Überraschung. Verteidigung, Gericht und Staatsanwaltschaft zogen sich zu einer Unterredung zurück. Dazu der Pressesprecher des Landgerichts Karl-Heinz Häusler.
Besprochen wurde Folgendes. Beim Herrn Lärmer sind weitere Strafvorwürfe aufgetaucht, die nach den hier in Rede stehenden Vorwürfen spielen, sind damit natürlich strafzumessungsrelevant und müssen vom Verteidiger noch überprüft werden. Deswegen wird es hier heute keine Lösung geben.
Anders sieht es bei den beiden Mitangeklagten aus. Weil beide heute gestanden haben, kommen sie voraussichtlich mit einer Bewährungsstrafe von höchstens 2 Jahren bzw. 15 Monaten davon. Bis Mittwoch nun also will Florian Ufer, der Verteidiger des Hauptangeklagten, erneut Akten der Staatsanwaltschaft einsehen, um auch Stellung zu den neuen Vorwürfen zu nehmen. Worum es sich dabei genau handelt, da hielt sich das Gericht heute bedeckt. Dazu Pressesprecher Karl-Heinz Häusler.
Ich kann nur sagen, das, was in Augsburg eine Rolle spielt, sind gewerberechtliche Verstöße. Und inwieweit die in anderer Weise auch noch lebensmittelrechtlich relevant sind, kann ich nicht beurteilen. Wenn, dann ist in Augsburg jedenfalls diesbezüglich nichts mehr anhängig.
Es könnte allerdings sein, dass es sich um Vorfälle aus dem vergangenen September handelt. Da nämlich wurde das Wertinger-Unternehmen erneut durchsucht. Hier ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft Oldenburg. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Wertinger gegen seine Gewerbeuntersagung verstoßen haben und wieder in unsaubere Fleischgeschäfte verwickelt sein. Die Zuschauer beim Prozess heute, hauptsächlich Bürger aus Wertingen, würde das nicht wundern.
Ich kenne die Firma 42 Jahre. Ich weiß, was hier alles immer wieder gewesen ist, gell, und so weiter. Zugemacht worden, wieder angefangen, wieder Zulassung gekriegt und so weiter und so fort. Gell. Da liegt schon nicht alleine an ihm, sondern da liegt es an anderer Seite schon auch, gell, dass man da nicht frühzeitig einen Hebel dagegen gehalten hat.
Ich glaube, für einen, der den Angeklagten kennt, da ist es schon bisher klar gewesen.
Am Mittwoch dann wird sich entscheiden, wie Florian Ufer, sein Anwalt, im Prozess weiterverfahren wird.
Noch eine taktische Überlegung, ob am nächsten Prozesstag ein Geständnis erfolgen wird. Grundsätzlich ja, aber bisher ist ja auch noch kein Vorschlag der Kammer gekommen.
Damit könnte es also sein, dass schon am kommenden Mittwoch ein Urteil fallen wird.
Das soziale Netzwerk Facebook gilt als großer Gewinner des Internetbooms der vergangenen Jahre. Millionen von Nutzern haben eine Seite auf Facebook. Doch dieser Erfolg scheint den Machern von Facebook nicht ausgereicht zu haben. Sie gaben eine Schmutzkampagne gegen den Internetriesen Google im Auftrag. Und das kam jetzt heraus. Ralf Siener über die Reaktionen.
Das Echo in Amerikas Medien auf den Versuch von Facebook, den Kontrahenten Google mit einer Negativkampagne zu überziehen, ist eindeutig. Virtueller Krieg im Silicon Valley. Die Rivalität zwischen den Internetgiganten Facebook und Google verschärft sich, lauten die Kommentare.
The rivalry between Google and Facebook is heating up.
Ein großer Fehler, den Facebook sich da geleistet hat, und ein bezeichnender dazu, meint Brad Stone vom Bloomberg Business Week.
Well, I think it's a big mistake. It's a revealing mistake.
Facebook fürchtet ganz offensichtlich den 100-Pfund-Gorilla Google und vor allem dessen neuen Dienst Social Circle, der es Nutzern ermöglicht, ihrem Google-Konto auch ihre Facebook- und Twitter-Profile zuzuordnen. Die Suchmaschine Google versuche, in die Facebook-Domäne der sozialen Netze einzudringen, um noch mehr Zugriff auf werberelevante Nutzerdaten zu bekommen, lautet die Diagnose des Internet-Experten Brad Stone.
They're looking for the connections between people.
Und diese Google-Offensive beunruhigt das Führungsteam von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg so sehr, dass es zu einem ausgesprochen plumpen Trick griff, um den Kontrahenten Google schlecht zu machen. Facebook engagierte den PR-Giganten Börsenmarsteller, einer der größten Public Relation Firmen der Welt.
Facebook hired a PR firm to plant negative stories in the media about Google's social circle.
Mit großem Engagement versuchte der Public Relation Profi Börsenmarsteller im Geheimauftrag von Facebook in Amerikas einflussreichen Medien wie Washington Post, USA Today und der erfolgreichsten Internetzeitung Huffington Post rufschädigende Artikel über Google zu platzieren. Der Tenor: Mithilfe seines Dienstes Social Circle wolle Google höchst private Dossiers über Millionen von Nutzern anlegen. Dem berühmten US-Blogger Christopher Sogoyan wollte die Public Relation Firma sogar für scharfe Anti-Google-Kommentare gewinnen, geschrieben von zwei der besten Ghostwriter, die der PR-Gigant Börsenmarsteller zu bieten hat. Starblogger Sogoyan lehnte dankend ab, drehte den Kampagnenspieß um und veröffentlichte die E-Mails, in denen Facebooks PR-Agentur ihn zum Google-Rufmord aufgefordert hatte.
It wasn't a smear campaign against Google.
Nein, man habe keineswegs eine Negativkampagne gegen Google geplant, behauptet jetzt Facebook, sondern sich lediglich Sorgen um die Datensicherheit der Google-Nutzer gemacht.
To highlight possible privacy concerns.
Welch eine Ironie. Ausgerechnet Facebook übt sich in der Rolle des Datenschützers. Und ausgerechnet die Superprofis des World Wide Web um Mark Zuckerberg glaubten allen Ernstes, dass im Internetzeitalter die bei einer PR-Agentur in Auftrag gegebene Schmierenkampagne gegen einen Hauptkonkurrenten geheim bleiben kann. Vielleicht, so spekulieren US-Medien, geht die dilettantische Facebook-Attacke auf Google auch gar nicht auf Mark Zuckerberg zurück, sondern auf dessen rechte Hand Sheryl Sandberg, Facebooks mächtigste Frau und Chief Operating Officer. Sandberg hat nämlich 7 Jahre lang für Google gearbeitet und vielleicht noch eine Rechnung mit ihrem Ex-Arbeitgeber offen. Familienkrieg im Silicon Valley, sozusagen.
Ein gelesenes Buch kann man verschenken oder verleihen. Aber wie ist das mit sogenannten E-Books oder Musikstücken aus dem Internet? Deren Weitergabe ist meistens beschränkt. Verbraucherschützer fordern jetzt, die Weitergabe solcher Werke kundenfreundlicher zu gestalten. Julia Elkay berichtet.
Selbst Kopien zu privaten Zwecken werden immer öfter durch extra Verträge oder allgemeine Geschäftsbedingungen eingeschränkt, bilanziert eine vom Verbraucherzentrale Bundesverband in Auftrag gegebene Expertise. Das Recht auf Privatkopien sollte gesetzlich verankert werden, damit Nutzer ihre Datenbestände sichern können. In dem Rechtsgutachten wird unter anderem auch gefordert, den Weiterverkauf digitaler Inhalte zu ermöglichen. Was für sogenannte körperliche Medien gilt, muss auch für digitalisierte Medien gelten, sagt Lina Erich vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Für Verbraucher macht es keinen Unterschied, ob ich meine CD-Sammlung habe oder sozusagen meine Jazz-Sammlung auf MP3-Dateien. Das Interesse, darüber zu verfügen und wenn man die nicht mehr haben möchte, sie auch weiter zu verkaufen, ist das Gleiche. Von daher ist es uns wichtig, dass diese Regelung dann auch für diesen Fall, also für digitale Güter, greift.
So einfach sei das aber nicht, sagt Matthias Leonardi von der Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, GVU.
Bei den digitalen Gütern ist es etwas anders. Die lassen sich natürlich beliebig vermehren. Ich habe dann immer noch eine Kopie bei mir oder ein Exemplar bei mir, je nachdem, wie man es nennen will, wenn ich es weiterverkaufe. Und das macht eben einen Unterscheidungsgrund aus, wenn man über digitale Güter letzten Endes redet. Und deswegen hat man sich da bewusst entschieden, das unterschiedlich zu behandeln, denn es lässt sich letzten Endes nicht wirklich kontrollieren, ob derjenige, der ein digitales Gut weitergibt, dann auch dementsprechend, was er dann tun müsste, seine Kopie, sein Exemplar bei sich löscht.
Das Urheberrecht sei längst Alltagsrecht geworden. Nach Angaben der Verbraucherschützer muss es für den Normalbürger einfacher, verständlicher und verhältnismäßiger werden. Zum Beispiel auch bei Online-Tauschbörsen. Der Verein gegen den Abmahnwahn schätzt, 2010 hat es bundesweit rund 500.000 Verfahren diesbezüglich gegeben. Dabei wird nach Angaben von Verbraucherschützerin Erich oft unverhältnismäßig vorgegangen.
In den meisten Fällen oder eigentlich in allen Fällen wird diese Deckelung der Rechtsanwaltsgebühren auf 100 Euro nicht angewendet. Das heißt, Verbraucher haben mit der Abmahnung auch gleich eine Rechnung, die sich meistens im Durchschnitt so auf 1.000 Euro beläuft, sodass man da gucken muss, wie man da eine Verhältnismäßigkeit der Kosten herstellen kann.
Nutzer seien allerdings auch verpflichtet, sich umfassend über die Rechtslage zu informieren, so der Verbraucherverband.
Mit diesem Bericht von Julia Elkay geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Joachim Hagen.